Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Wildlife Diaries. Ich freue mich, nach ja, langer Zeit, würde ich sagen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Heute nicht nur mit einem Gast, sondern mit gleich drei, und zwar mit den lieben Wildlife Roman. Ja, Jungs, willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr könnt euch ja mal kurz vorstellen und ja.
Ja, vielen Dank erstmal vorab für die Einladung. Uns sehr gefreut, das ist nämlich unser erster Podcast, bei dem wir dabei sein dürfen. Hatten jetzt zu Beginn ein paar technische Probleme, aber ich hoffe, das kriegen wir jetzt gewuppt, auch wenn wir hier mit drei Leuten sitzen. Ja, wir sind eine Gruppe von Wildtierfotografen, tatsächlich insgesamt sogar vier, wenn wir vollzählig sind. Einer konnte jetzt zeitlich einfach nicht. Deswegen sitzen wir jetzt hier zu dritt. Also ja, mein Name ist Kai Jünke. Mit dabei sind Tobias Reimann und Alexander Mensching. Ich würde sagen, wir stellen uns gleich einfach nochmal jeder für sich so ein bisschen vor. Zur Gruppe an sich. Wir sind alle schon seit der Kind auf an ja, miteinander befreundet. Hatten diverse gemeinsame Hobbys, wie zum Beispiel Fußball spielen auch. Hatten aber auch schon immer den Bezug zur Natur. Das heißt also, der Vater von Tobias zum Beispiel ist der Förster hier bei uns im Hause, beziehungsweise in der Region bei uns. Und mein Vater auch Jäger. Das heißt, ich war auch immer von klein auf an mit in der Natur, in seinem Revier mit. Und deswegen war der Bezug zumindest zur Wildtierfotografie schon immer da, dass wir da halt immer viel in der Natur unterwegs waren. Und ja, nach und nach kam es dann dazu, dass wir dann das Ganze auch mit der Kamera begleitet haben. Und so entstand dann auch irgendwann der Gedanke, dass wir uns gemeinsam quasi als Seite da entsprechend bei Instagram präsentieren und nicht jeder sein einzelnes Ding macht. Weil ich meine, wenn man sowieso miteinander befreundet ist und das Ganze als gemeinsames Hobby hat, dann kann man sich da auch wunderbar zusammentun.
Ja, den Gedanken finde ich super schön, weil erstmal hast du natürlich viel einfacher, du kommst natürlich, ich denke, also so, das habe ich halt einfach das Gefühl, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, es ist einfach auch viel einfacher. Das klingt immer so, als wenn man es nicht gerne macht, aber manchmal muss man sich halt auch motivieren, rauszugehen. Und dann, wenn man halt draußen ist, dann ist man froh, dass man rausgegangen ist. Aber ich meine, wer kennt es nicht, morgens um 5 das Haus zu verlassen, fällt manchmal schon schwer, wenn man ehrlich ist. Und dann natürlich noch drei andere gute Freunde zu haben, die man lange kennt, macht natürlich das Ganze deutlich einfacher, würde ich einfach mal behaupten. Oder wie seht ihr das?
Das ist definitiv so. Also das erleichtert in ganz, ganz vielen Hinsichten, sei es einfach auch das voneinander lernen. Weil ich meine, gerade in der Fotografie gibt es so viele Dinge, die man machen kann. Sei es jetzt Equipment, sei es Einstellungen, sei es jetzt in der Wildtierfotografie explizit die Spots, wo man dann fotografieren geht. Dass man sich wirklich immer absprechen kann mit Personen, die die heimischen Reviere halt genauso gut kennen wie man selber. Da ist man super immer im Austausch und gerade weil jetzt wir speziell auch Bezug zu der Jägerschaft hier vor Ort haben, sind wir da immer sehr nahe dran und bekommen da viel mit, was uns sicherlich an der einen oder anderen Stelle einfach viel weiterhilft in der Fotografie.
Ja, dem kann ich mich so nur anschließen. Ich habe auch relativ guten Kontakt zu den Förstern hier, weil ich, ja, also ich denke einfach, wenn man auf die Leute zugeht und ihnen so ein bisschen das Gefühl gibt, dass man sie nicht umgehen will, sondern eher sie einbezieht, dann kommt es relativ gut bei den Leuten an und hat einen positiven Effekt. Und dann ist man halt auch als, ja, bei euch jetzt nicht Fremder, weil es natürlich dann eine nahestehende Person ist. Aber bei mir kann ich dann nur sagen, dass es immer sehr hilfreich ist, wenn man den Leuten halt offen gegenüber dasteht und sich die Leute dann darüber auch sehr freuen, weil man sie halt einbezieht und nicht irgendwelche Überraschungen dann für die Leute aufkommen. Genau, ja, das finde ich schon mal super. Klingt super cool und der Gedanke einfach, sich mit drei anderen noch auszutauschen und immer wieder was voneinander zu lernen, gefällt mir auch sehr gut und ja, finde ich klasse, die Idee, dass ihr halt beschlossen habt, das Ganze unter einer Flagge laufen zu lassen und macht natürlich auch einfacher, an Bilder zu kommen und an Content, weil man natürlich zu viert ist.
Ja, keine Frage. Das war sicherlich auch einer der Gründe, wobei wir jetzt tatsächlich sagen müssen, dass wir unsere Einzel-Accounts, die wir tatsächlich jeder noch haben, aber absolut vernachlässigen. Also da produzieren wir so gut wie gar keinen eigenen Content mehr. Zumindest was Wildtierfotografie angeht, da ist immer jetzt Priorität Nummer eins, dass wir es gemeinsam machen. Und wenn wir schon gepostet haben, irgendwas, dann reposten wir manchmal auf der eigenen Seite noch unsere Bilder. Aber da sind wir, oder sprechen wir zumindest alle aus einem Sprachrohr, dass wir da jetzt für die Gruppe fotografieren und da entsprechend auch unterwegs sind.
Ja, sehr schöner Gedanke auf jeden Fall. Kompliment dafür. Ich meine, wie seid ihr jetzt schlussendlich, wie habt ihr euch dann damals dazu auch entschieden, dass ihr, also ich meine, seid ihr alle gleichzeitig auf den Gedanken gekommen, das mit der Kamera zu machen, oder hat einer so den Anstoß gegeben und die anderen sind dann gefolgt?
Ja, man muss dazu sagen, Alex und ich, also moin erstmal, hier ist Tobi.
Ja, hi Tobi.
Wir haben so ziemlich zeitgleich angefangen. Der ausschlaggebende Faktor war letztlich Alex, der dann irgendwann mal beschlossen hat, ist ja vielleicht eine geile Idee, sich mal eine Kamera zu kaufen und so. Und da wir ja alle vorher schon so ein bisschen Wildlife-mäßig vorgeschädigt waren, jagdlich vorgeschädigt, hatten wir natürlich den Bezug zur Natur dann schon vorher. Und ja, haben dann so irgendwie angefangen zu fotografieren. Wie es dann so ist, irgendwie, ja, also ich für meinen Teil muss sagen, ziemlich viel Quatsch fotografiert am Anfang. Ich habe es jetzt zuletzt wieder festgestellt, mit irgendwelchen Stockenten habe ich da angefangen und Wasser und sonst was. Kai ist dann so ein bisschen Spätfolger gewesen, ich glaube circa ein Jahr später, würde ich jetzt mal behaupten. War dann aber derjenige, der die Idee ins Rollen gebracht hat, das Ganze mal zusammenzuwerfen, wie du es gesagt hast, unter einer Flagge dann laufen zu lassen. Und ist in Sachen Social Media auf jeden Fall immer wieder so der treibende Faktor, würde ich sagen, ne? Insgesamt, wann haben wir angefangen?
2015 habe ich nachgeguckt.
Also Alex und ich jetzt seit 5 Jahren wirklich aktiv dabei. Das hat sich dann auch ziemlich schnell gesteigert.
Ja, allein im
Das war so eine,
Equipment.
war schon eine ziemliche, ziemlicher Raketenstart, sage ich mal, so vom Equipment her. Und dann auch die Zeit, die man reingesteckt hat. Und die Bilder werden dann ja auch schnell besser. Und Kai dementsprechend halt seit 4 Jahren in der Fotografie, ne?
Ja, die Sache mit dem Equipment finde ich immer lustig, weil man fängt an und man ist wirklich zufrieden. Und ich denke auch, egal welches Equipment man hat, es geht ja vorrangig erstmal um die Begegnungen mit den Tieren. Oder egal in welcher Fotografie man unterwegs ist, letztendlich geht es ja dann, klar, das Bild ist schon wichtig am Ende, weil letztendlich gehen wir ja dann raus zum Fotografieren, aber die Begegnung, einfach diesen intimen Moment zu haben, das ist ja irgendwie, ich meine, das Bild, was man hat, ist nachher wunderschön, aber was einem ja im Kopf bleibt, ist einfach diese Begegnung. Und ich kann das auch sagen, dass halt einfach, je mehr man unterwegs ist, je mehr Bilder man macht, die Ansprüche, die wachsen einfach so schnell. Und natürlich kann man auch nicht die Augen davor verschließen, was andere machen. Und man sucht sich auch Inspiration irgendwo. Und wenn man dann den Unterschied irgendwann sieht, der ja auch da ist, weil man kann ja nicht sagen, jemand, der mit einem 400-28 fotografiert und jemand, der mit einem, ja, ich will das Sigma auch gar nicht schlecht reden, aber das 150 bis 600, den Unterschied sieht man halt einfach, wenn es halt in diese Extremsituationen kommt, in Lowlight oder ja, was auch immer, dann finde ich einfach, merkst du halt den Unterschied im Equipment. Das wäre ja auch irgendwie traurig, wenn du es nicht merken würdest, weil dann hätten ja dieses teure Equipment gar keine Daseinsberechtigung. Und also, wie war es bei euch? Habt ihr dann auch schnell gemerkt, dass ihr vielleicht auch mit dem, ich weiß nicht, womit habt ihr angefangen?
Ja, das ist zumindest schon mal ganz viel, was wir jetzt quasi auch genauso sehen, wie was du jetzt gerade gesagt hast. Allerdings glaube ich, diese Einsicht, die tritt oder trat zumindest bei mir persönlich erst später ein, dass dieses Erlebnis mit dem Tier und der Natur an erster Stelle steht, weil man war einfach denn teilweise am Anfang nicht so ganz zufrieden mit den Bildern, die bei rumgekommen sind und hat das dann auch mal mit der Zeit verglichen, die man dort investiert hat. Und ist dann einfach irgendwie unzufrieden rumgelaufen und hat das dann ganz schnell auf das Equipment ja, abgeworfen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler, den viele Leute machen, die recht frisch dabei sind, Weil es gibt einfach so viele junge Leute gerade auch, die mit relativ günstigem Equipment unterwegs sind und so gute Bilder daraus machen. Du hast jetzt zum Beispiel das Sigma 150-600 angesprochen. Da muss ich immer nur an den Gamana Lopez denken, der in wahnsinnige Bilder da auf Instagram präsentiert. Und der ist da mit einer nicht nativen Linse, mit einer Sony-Kamera adaptiert, mit dem 150-600 unterwegs. Und generiert halt Bilder. Da kann sich so manch einer dann wirklich eine Scheibe abschneiden. Von daher, falls das hier irgendwer hören sollte, diesen Podcast, es liegt tatsächlich meistens nicht am Equipment. Ja, aber da spricht man, glaube ich, dann erst, wenn man ganz viel Erfahrung gesammelt hat und viele Bilder gemacht hat, spricht man so leicht davon. Ich kann ja mal anfangen, mit was ich angefangen habe zu fotografieren. Das war tatsächlich so ein Sigma 150 bis 600 mm. Damals an einer Canon 77D, die habe ich ein gutes halbes, dreiviertel Jahr geführt. Also es lag tatsächlich zum Schluss an der Kamera, weshalb ich mich zu einem Wechsel orientiert habe. Denn es gab eine prägende Situation auf dem Steinhuder Meer. Ich hatte dort ein Boot und deswegen waren wir dort auch öfter mal Fischadler fotografieren. Man muss dazu sagen, Alex ist seit ja schon relativ von klein auf an quasi mit der 1DX Mark II unterwegs. Und der saß neben mir auf dem Boot und der Fischadler flog derart nah über uns herüber und neben mir ratterte es unendlich an Bildern. Und mit meiner Canon 77D bin ich absolut ins Stocken geraten. Also total an die Grenzen gestoßen, sei es Autofokus im Flug gewesen, bei einem Vogel, der recht nahe ist, oder auch wirklich die Bildfrequenz, die man damit schießen konnte mit dem internen Speicher, wo ich dann nach Hause gefahren bin und gesagt habe, nee, also da muss ich irgendwas anderes finden. Habe mich dann dazu informiert, was wirklich das Flaggschiff quasi auf dem Markt ist, und das war zu dem Zeitpunkt, was sicherlich fast immer noch so ist, was APS-C-Bereich angeht, die Nikon D500. Das heißt, ich habe dort einen Brandwechsel vorgenommen und habe dann entsprechend die Nikon D500 mit dem 200 bis 500 mm sehr lange fotografiert. Habe die D500 dann irgendwann mit der D850 gepaart, damit ich einfach auch Vollformat habe und ein bisschen mehr Megapixel, die ich jetzt immer noch habe. Also ich fotografiere jetzt ausschließlich nur noch mit der D850. Damals hatte ich es dann mit dem Nikon 200 bis 500 mm und habe es vor gut einem halben Jahr jetzt inzwischen mit einem Nikon 400 mm 2.8 habe ich es dann entsprechend geupgradet. Für mich persönlich ja eine sehr große beziehungsweise ein sehr sehr großer Weg, das zu machen, weil ich immer dachte, als ja semi-professionell oder Hobbyfotograf macht es keinen Sinn. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir, ich weiß nicht, ob du das kennst, unseren Featuring Friday, den wir ab und zu mal anbieten.
Ja, also habe ich schon oft gesehen, dass ihr habt das ein bisschen, also macht ihr es immer noch regelmäßig? Ihr habt das früher mehr gemacht, oder?
Ja, ganz genau. Also wir haben es tatsächlich früher so gut wie jeden Freitag gemacht, haben uns dazu entschieden, das ganz unregelmäßig mit irgendeinem Content zu machen, der wirklich heraussticht. Weil wir einfach viel mehr von unseren Bildern präsentieren möchten und nicht nach allen vier, fünf Bildern irgendein Fremdes dabei haben wollen. Das ist so der Hintergedanke. Ja, und da hat uns tatsächlich der Florian Smith ein Bild geschickt von einem Polarfuchs, was er nämlich genau mit so einem 400 mm 2.8 aufgenommen hat. Und als ich die ungefilterte JPEG-Datei auf dem PC aufgemacht habe, da war für mich der Entschluss klar, dass ich da upgraden muss, weil der Schärfebereich einer Prime-Linse, sei es jetzt das 500er F4 oder 600er oder auch das 400er 2.8, die Schärfe ist einfach, das kann man nicht in Worte fassen, wenn man das wirklich mal auf dem PC sieht oder im Druck sieht. Bokeh sowieso unschlagbar. Nur bei Instagram geht es halt oftmals tatsächlich ein bisschen unter, ne? Weil Instagram ja
Total, ja.
selber mega, was die Qualität angeht, mega reduziert. Von daher ist es halt dafür recht schade. Aber da wir jetzt auch in näherer Zukunft auch Ausstellungen planen, macht es dahingehend definitiv Sinn, denke ich, den Upgrade da auch zu machen.
Ja, total, kann ich so unterschreiben. Ich habe das 500er von Nikon, aber auch die G-Version, nicht die neue. Und bin super zufrieden damit. Also ich habe mich damals gegen die, das heißt damals, ich habe vor ein paar Monaten geswitcht. Ich bin von Sony zu Nikon gekommen, weil Sony für mich, es gab keine erschwingliche Lösung, was eine Prime-Linse angeht. Mhm. Und ich wollte nicht adaptieren. Deswegen habe ich mich entschieden, Nikon war dann so lieb und hat mir für einen Monat 3 Kameras geliehen und das 500er, sogar das neue FL. Und ja, das war super. Also ich habe mich am Ende für die Z6 entschieden, einfach wegen der Lowlight. Einfach der Stärke im Lowlight, weil ich halt meistens wirklich in diesen Situationen bin, wo ich es brauche und könnte wirklich nicht glücklicher sein. Jetzt die Z6 mit dem Batteriegriff und dem 500er ist für mich noch im Rahmen, was ich halt wirklich schleppen kann, auch auf einem Hike. Und habe mich dann einfach, weil halt das 400er FL für mich keine Alternative war, aufgrund des Preises, deswegen habe ich mich dann für die ältere Version entschieden. Muss einfach sagen, das 500er macht einfach nur super Bilder. Ich glaube, du kannst sogar noch eine von den älteren Prime-Linsen nehmen. Du wirst halt Probleme haben wegen dem Stabi. Aber ansonsten, glaube ich, von der Quali hast du da fürs Auge so, wenn du es am PC siehst und nicht irgendwie im Labor, dann wirst du da keine krassen Unterschiede sehen. Würde ich einfach mal behaupten jetzt.
Das ist hundertprozentig so. Also ich habe zum Beispiel ich habe nicht die FL-Version des 400ers, weil ich jetzt auch keine irgendwie 8.000 Euro oder 9.000 Euro auf den Tisch legen wollte. Ich habe die ganz normal die erste Variante mit dem Bildstabilisator, die ja auch noch immer teuer genug ist und man schleppt halt einfach ein paar Kilo mehr mit sich, das ist einfach so bei den älteren Varianten, aber ja. Ich denke an der Bildqualität, Autofokus etc., da wird das kaum Einbußen haben.
Ja, das kann ich dir so bestätigen. Ich habe mich da auch mit Nikon lange unterhalten und die Unterschiede sind einfach, dass das Gewicht bei den neuen Linsen einfach besser verteilt ist und der Bildstabi besser ist. Ansonsten hast du keinen Unterschied in der Bildqualität. Das haben die mir so versichert, weshalb ich dann einfach ohne groß Bedenken mich dann für die ältere 500-Version... Ja, du hast dann auch das G, oder? Das GVR.
VRED heißt das, meine ich. Obwohl, okay. Ja, doch, GVRED ist, glaube ich, die korrekte Computerbezeichnung.
Genau. Genau. Ja. Ja, nee, das Ding ist super. Ich meine, was hat das? 4,5 Kilo?
Ich meine sogar 4,8. War das nicht so? Ich weiß nicht, also ein bisschen leichter als das Canon aus der Zeit, aber auch trotzdem immer noch, schwer, ne? Also, das ist schon. Wie gesagt, wenn man von einem 200 bis 500 mm kommt und dann das 400er direkt nimmt, das ist dann schon, ich weiß nicht, ich habe letztens einen Podcast gehört, dann nannten die das immer Saurons Auge, weil das einfach so eine große Linse hat vorne. Es ist wirklich der Wahnsinn, ne? Aber,
ja, aber
dafür lohnt sich das halt mega, ne? Also ich will es nicht mehr missen.
Safe, es ist ein super, super fettes Teil. Ich muss sagen, ich habe lange überlegt, habe mich aber dann für die leichtere Version entschieden, weil ich einfach zu viel unterwegs bin. Jetzt auch in den Abruzzen. Wir sind so am Tag im Durchschnitt so 20, 22 Kilometer gewandert und dann aber auch wirklich so zwischen, meistens beim Hike, so zwischen 500 bis 1000 Höhenmeter auch dabei. Mehr als das 500er hätte ich mir da nicht gewünscht, wenn ich ehrlich bin, was das Gewicht angeht.
Ja, dann musst du vielleicht öfter mal ein Fitnessstudio besuchen.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Mit meinen Wurstarmen, da tue ich mich schon schwer.
Nee, das ist natürlich schon krass. Aber ich habe mal eine Frage, bevor die anderen jetzt zu ihrem Equipment übergehen. Wenn du mit der Z6 unterwegs bist, hast du da keine Probleme mit dem FTZ-Adapter, der aus meiner Sicht einfach überdimensional groß geworden ist, weswegen ich einfach bisher noch nicht zu den Z-Kameras gewechselt bin, beziehungsweise ich würde gerne eine Z6 grundsätzlich als Zweitkamera haben, aber dieser Riesenadapter, der schreckt mich tatsächlich einfach ab.
Also bisher kann ich da nichts Schlechtes drüber sagen, was ich aber, natürlich, da bin ich da ganz bei dir, das Ding ist wirklich groß, wenn man sich mal die Adapter der anderen Hersteller ansieht, zum Beispiel bei Canon, für den Air Mount. Das Ding ist ja, ist ja ein Witz dagegen. Also es ist schmaler und auch nicht so breit, so, also in der Höhe. Und wenn ich halt den Nikon-Adapter sehe, der sieht ja, keine Ahnung, also das sieht aus wie, wie heißen die Dinger beim Makro, wie so ein Zwischenring.
Ja, vor allem hat er ja auch einfach eine Größe wie so ein ganz normales 50mm 1.8 fast. Und gerade wenn man dann überlegt, wenn ich mit einem großen Objektiv unterwegs bin, dann habe ich oftmals einen Telekonverter mit drauf. Das heißt, mit dem FTZ-Adapter ist da einfach eine riesen Zwischenverbindung. Und grundsätzlich hätte ich die Z6 gerne für kleinere Objektive für unterwegs. Und wenn ich dann da so einen großen Adapter zwischen habe, wird es kopflastig und dann bringt die ganze Leichtigkeit nichts mehr. Also das, ja, weiß ich nicht, finde ich schwierig, aber da ich davon ausgehe, dass die höchsten Tiere von Nikon gerade zuhören, könnt ihr uns gerne mal Sachen schicken. Wir lassen uns da gerne eines anderen belehren.
Ja, sehr gut. Ja, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, testet das Ding mal. Also ich habe auch lange überlegt, ob ich die D500 sogar nehme, weil ich an dieser Kamera so einen Spaß hatte. Ich muss sagen, hat sich nie angefühlt wie eine APS-C-Kamera. Und ja, natürlich den Crop-Faktor zu haben. Ich glaube sogar, dass ich in Zukunft auf den Telekonverter verzichten werde und eher die D500 rausholen werde. Also dann lieber ein bisschen mehr Licht. Ich meine, beim 2.8er ist das natürlich kein Ding. Da kannst du locker den 2er Telekonverter draufschrauben. Da hast du gar keine Probleme. Ich hatte jetzt den 1.7er Konverter drauf und habe den nicht oft benutzt. Das war mir schon zu viel. Also der 1.4er am 500er F4, kein Ding, super geile Quali. Aber bei 1.7er, also da habe ich persönlich für mich schon die Grenze gezogen, muss ich einfach sagen. Das, ja, also da tue ich mich schwer. Ich versuche dann, ja, weiß ich nicht, ich versuche es eher dann so, weil ich auch einfach mit dem Crop, den ich habe, immer noch mit den 24 Megapixeln mehr Qualität kriege als mit dem 1.7er Telekonverter am 500er. Das muss ich einfach so offen und ehrlich sagen. Safe.
Ja, das unterschreibe ich. Also mehr als 1.4er nehme ich zum Beispiel auch nicht, weil ich glaube, wir hier alle drei am Tisch einfach auch die Meinung vertreten, dass nichts über die Nähe zum Tier geht. Sicherlich über einen, ja, einen respektvollen Abstand für beide Seiten. Allerdings ist es halt wirklich so, wenn man nicht nur diese Beobachtungsbilder machen möchte, das heißt, dass man wirklich ein Bild macht, was man ja auf dem PC irgendwo dann ja in irgendeinem letzten Ordner irgendwo versauern lässt, sondern wirklich über diesen ja, künstlerischen Faktor auch irgendwie hervorstechen möchte, dann geht einfach nichts über die Nähe zum Tier. Ne?
Das ist total. Halt. Da gebe ich euch allen zu 100%ig recht, weil ich meine, so ein Treffen mit einem Tier aus Hunderten von Metern ist schön, die einfach auch so ein Bild zu haben, was einfach diese Begegnung dokumentiert, ist immer schön, weil wenn es halt nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. Aber natürlich versucht man immer, also ich mag zum Beispiel, das merke ich immer mehr für mich, ich finde Porträts sehr schön, aber ich mag einfach diesen das Habitat noch mit auf dem Bild zu haben, weil das einfach, das beschreibt das Tier auch noch mal viel schöner, das zeigt die Umgebung und es ist nicht so, dass einfach, weißt du, auf Biegen und Brechen, dass man immer versucht, so nah wie möglich ranzukommen, sondern man versucht einfach auch nachher in dem im Bearbeitungsprozess für sich selber, merkt man halt einfach, wow, es ist richtig schön, einfach, wenn du zum Beispiel, also es kann, wir hatten die Italien-Gams zum Beispiel, haben wir fotografiert in Abruzzen. Das war wunderschön, dieses Tier mit seinem Habitat zu haben, was halt einfach das hohe Gebiet in den Bergen ist. Und das fand ich so beeindruckend und so schön, letztendlich sind es nichts anderes als Ziegen. Und es war einfach für mich so beeindruckend zu sehen, wie diese Tiere in diesem rauen und in diesem halt sehr kargen Landstrichen halt leben und wie es einfach für sie kein Problem ist, sich da mitten auf die Berge zu bugsieren. Und das fand ich einfach so beeindruckend, dass ich natürlich versucht habe, ein, zwei Nahaufnahmen zu bekommen, aber mich einfach mehr darauf fokussiert habe, das Tier in seinem Habitat festzuhalten. Und ich denke, man sollte da einen gesunden Mix finden, weil man natürlich, wenn man wirklich Wildlife macht, ohne Füttern, ohne wirklich auch Hides, wo Tiere angefüttert werden, dann wisst ihr, glaube ich, genauso gut wie ich, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass man ein Porträt von einem Tier bekommt, als eine Aufnahme im Habitat.
Ja, definitiv. Und da muss man einfach auch schauen, dass man sich nicht irgendwann, ich will Instagram jetzt nicht schlecht reden, ich finde die Community da tatsächlich auch im Wildlife-Bereich total geil, aber man erwischt sich, ich glaube, das geht jedem irgendwann mal so, auch oftmals dabei, dass man Bilder schon so fotografiert für Instagram, weil sie ja, weil die es durchwischen, einfach schnell durchgewischt, da müssen halt einfach so möglichst wie es geht nur irgendwie Close-up sein, die dann wirklich irgendwie ins Auge springen, aber dieses wirklich ein Tier in die Landschaft eingebunden, wird einfach oftmals auch einfach weggewischt und ja, letztendlich viel schönere Bilder, die viel mehr zeigen, die aber einfach total untergehen. Ne?
Da stimme ich euch zu, Jungs, das auf jeden Fall. Ich habe mich auch schon oft dabei erwischt, auch in der Vergangenheit besonders, dass man sich dann nicht damit zufrieden gibt, weil man vielleicht ein Bild von einem anderen Fotografen gesehen hat, was viel näher war, viel detaillierter und dann gibt man sich nicht mit seinem Bild aus gewisser Entfernung zufrieden. Man muss halt einfach für sich da seine, es ist einfach ein Prozess, den man, ich glaube, den jeder durchgeht und dann muss man einfach für sich wissen, will ich wirklich richtig Wildlife fotografieren oder möchte ich irgendwie ja, halbwilde Tiere fotografieren, die halt kommen, weil sie wissen, dass, weil sie was zu essen bekommen. Und dann trennt sich meiner Meinung nach die, trennt sich dann einfach die wahre Wildlife-Fotografie von der, die halt einfach dem Zweck dient, einfach liefern zu müssen für Instagram oder für sonst was, weil man halt da einen monetären Grund hat, das zu machen. Ich kenne sehr viele, ich will keine Namen nennen, aber jetzt auch in Italien ist mir das wieder klar geworden, die italienische Fotografie-Community ist einfach so unglaublich monetär, dass ich echt, also ich habe mir schon Gedanken gemacht und wir haben leider auch einen toten Fuchs gefunden und wir sind die Füchse, die kommen, stehen am Rand und warten auf dich, du hältst an, Leute werfen irgendwas zu essen raus, die Tiere nehmen es, hauen ab und kommen 2 Minuten später wieder und warten auf das nächste Auto und abends auf der Rückfahrt haben wir halt einen toten Fuchsjungen auf der Straße gefunden, der halt einfach angefahren wurde, weil er es halt nicht anders kennt, weil er es einfach so gelernt hat, dass Autos gleich Menschen gleich Futter und das ist einfach ein Riesenproblem, was sich da in Italien, besonders in Italien im Moment aufzeigt, in den Abruzzen, weil diese Tiere einfach kaum noch Scheu haben und so einfach die Porträtmaschine von den meisten Fotografen läuft und läuft und dann, was machst du als junger Mensch vielleicht oder einfach als jemand, der gerade anfängt damit? Du willst natürlich auch solche Aufnahmen haben und wenn man halt dahinter kommt, dann, ich persönlich war sehr, sehr enttäuscht, als ich das alles gesehen habe und für mich ist das halt keine Fotografie, keine richtige Wildlife-Fotografie, sondern ja, es dient einfach zum Zweck und ist halt einfach das Ausnutzen wilder Tiere. Ja, fand ich sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Das war so mein fader Beigeschmack, den ich jetzt aus der Woche noch mitnehmen musste. Leider, sehr, sehr. Also das hat mich sehr traurig gemacht. Wie steht ihr so dazu? Was habt ihr da so für Erfahrungen gemacht?
Ja, erstmal hallo, ich bin Alex.
Hi Alex.
Wir haben uns immer schon gewundert, wie die Leute die Fotos hinbekommen haben bei Instagram, weil bei uns die Tiere sind so scheu. Du sitzt stundenlang, der Wind steht einmal nicht richtig und du kriegst kein Foto. Die kriegen dich sofort mit und bei Instagram guckst du die Leute an und die haben ja mit einem 16 mm dann einen Hirschstrauch oder sowas und das ist dann halt kein Wildlife mehr, ne?
Es hat nichts, genau, also super, es hat für mich auch null was mit Wildlife zu tun. Das sind halt, ja, es ist einfach schwierig, weil wenn du es halt nicht weißt, dann fragst du dich halt wirklich, wie du sagst, ja, wie funktioniert das? Weil ich persönlich habe vielleicht 1 oder 2 Mal hier einen Rothirsch gesehen in Deutschland, also jetzt bei mir hier in der Eifel, die sind so scheu und jetzt war ich in Italien, da Brutzen und teilweise sehr scheu, aber nicht mal ansatzweise so scheu wie hier in Deutschland. Sowas von verrückt. Und da habe ich mich halt auch, da hat es bei mir halt einfach Klick gemacht, wo ich einfach gemerkt habe, okay, ich verstehe einfach, wie diese Maschinerie läuft. Und ja, ich fand es einfach schade. Und Ich finde es kein Problem, wenn du damit offen umgehst, aber wenn du es halt wirklich so verkaufst, als wenn es wirklich wilde Tiere sind, die absolut unter keinem Einfluss vom Menschen stehen, dann finde ich es sehr zweifelhaft, weil du einfach dem Betrachter so ein falsches Bild verkaufst und dich halt als was darstellst, was du gar nicht bist. Ja, ich glaube, das ist sehr kontrovers. Da können wir uns, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten. Und also dann kommen wir mal zu dem, was wahrscheinlich wie immer die meisten interessiert. Jetzt weiß ich schon, einmal Nikon und 4028. Dann habe ich, glaube ich, gesehen, ist auch einmal Canon und 4028 ist, glaube ich, auch dabei bei euch.
Ja, genau, das bin dann ich. Also ich würde gerne noch mal einen Schritt erstmal zurückgehen, weil was du vorhin gesagt hast mit den Momenten, die man einfach hat in der Natur, dass einem die Natur selber vieles gibt und dass es eigentlich teilweise weniger um die Bilder geht, als mehr um die Erlebnisse. Das unterschreibe ich vollkommen. Und bei mir ist es tatsächlich auch ein bisschen eher so, dass ich das zuerst hatte, einfach durch meine familiäre Prägung. Ich bin halt von klein auf mit in den Wald gegangen, auf die Jagd gegangen und auch einfach nur geguckt, Rehwild angeschaut, auch mal Hirsche gesehen. Da habe ich noch ganz prägende Erinnerungen aus der Kindheit. Und da konnte ich ans Fotografieren noch gar nicht denken. Und habe dann irgendwann gesagt, es wäre doch vielleicht mal schön, wenn man so Momente festhalten könnte. Bin dann halt tatsächlich, wie gesagt, über Alex dann auch ans Fotografieren gekommen. Ursprünglich mit einer Canon 600D und irgendwelchen Objektiven, keine Ahnung, Tamron bis 300, 70 bis 300 oder weiß ich nicht mehr genau. Bin dann gewechselt auf die 7D Mark II mit dem 150 bis 600 von Sigma. Was ich finde, ist lange Zeit ein gutes Objektiv gewesen. Ich habe dann natürlich immer wieder mehr Grenzen kennengelernt und vor allem, weil die beiden um mich herum natürlich dann abgegradet haben ohne Ende. Und ich dann gemerkt habe, was dann doch auch der Equipment-Faktor dann letztlich ausmacht. Und ich habe dann relativ lange mit mir gehadert und habe gedacht, ja, irgendwie so eine Prime Lens wäre schon mal so der nächste Schritt. Habe dann gesagt, 400er 2.8. Aus dem Grund, ich hatte das, wie gesagt, das 150 bis 600 und habe mich dann immer wieder dabei ertappt. Am Anfang natürlich volle Pulle auf 600 mm, Porträts ohne Ende oder versuchen so nah ran wie möglich. Und dann habe ich mich immer wieder dabei ertappt, dass ich rausgezoomt habe und gar nicht auf voller Brennweite war und habe gesagt, entweder ist es eben die Nähe zum Motiv, die das Bild ausmacht, oder dass man es irgendwie gut einbindet. Und ich habe gedacht, das 400 mm ist natürlich eine absolute Traumlinse. Und als Kai dann diesen Schritt gegangen ist, habe ich mich irgendwie gewissermaßen dazu genötigt gefühlt, das Ganze auch umzusetzen. Und das hat dann, glaube ich, innerhalb von einer Woche oder so haben wir, oder in der nächsten Woche habe ich es mir dann gekauft. Das ging dann relativ zügig. Und ungefähr im gleichen Atemzug habe ich dann, ich würde nicht mal sagen upgraded, ich habe einfach gewechselt, weil ich es ganz gerne mal austesten wollte, zur Canon 5DS. Haben mich halt die 50 Megapixel gereizt. Das wollte ich ganz gerne mal testen. Bisher bin ich davon auch überzeugt. Für Wildlife hat die Kamera natürlich auch sicherlich Schwächen. Also Lowlight brauchen wir nicht drüber reden. Oder sagen wir mal High ISO. Aber ist auf jeden Fall interessant, mit dem Equipment zu fotografieren.
Ja, das glaube ich sehr gerne. Ich meine, wenn du die Bedingungen hast und mit so einer super pixeligen Kamera ein hochwertiges Bild machst, dann hast du natürlich alle Vorzüge, die du dann genießen kannst. Du hast natürlich so viele Möglichkeiten in der Post-Production damit was zu machen. Das ist ja grandios. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht. Ich meine, da gibt es halt einfach, das ist einfach auch geschmacklich und das finde ich gut, dass es da so viele Möglichkeiten einfach mittlerweile gibt mit so vielen verschiedenen super Kameras, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, wie ihr schon zu Beginn gesagt habt, es ist halt wirklich so, wenn man wirklich das Handwerk beherrscht und die Kamera, dann hat man schon die Hälfte, also die halbe Miete hat man wirklich schon. Aber ich kann dich da schon sehr gut verstehen, dass wenn um dich rum Leute nur noch mit 400ern rumlaufen, dass man sich dann irgendwo genötigt fühlt, sich da anzuschließen, weil, ja, ich meine, lass uns nicht lügen, das 400er ist ein krank geiles Objektiv und ja, die Quali spricht einfach für sich und die Möglichkeiten, die es dir dann mehr gibt zu so einem Sigma, was einfach eine, so eine geile Linse ist, wenn man sich den Preis und das, was dabei rumkommt, ansieht. Aber wie ihr schon sagt, am Ende sind halt diese wenigen Prozent so viel wert. Wenn dann einfach auch die Leidenschaft einen packt, dann wird es doch schwierig, da zu widerstehen. Ich denke, wenn man die Möglichkeiten dann hat, abzugraden, dann sollte man es auch machen, weil einfach schnell aus dieser Leidenschaft auch ja, einfach nochmal so eine Stufe über der Leidenschaft sich bildet. Also ich kann so von mir, das ist so meine Erfahrung, da hört sich eigentlich so an, als wenn ihr einen ähnlichen Prozess durchlaufen habt, genau.
Ja, dann mache ich mal weiter. Zwar, ich habe mit der Sony A6000 angefangen, das war die Einstiegskamera, mit einem 1650 und einem 55-210. Ja, für Wildlife nicht ganz so gut geeignet gewesen. Bin dann schnell zu der Sony A77 Mark II gewechselt, weil damals noch die E- und A-Mounts gab und für die E-Mount gab es halt nicht wirklich was Gutes im Telebereich. Hat mir dazu das 100-400 geholt. Die A77 Mark II war nach einem Tag kaputt. Die habe ich dann wieder eingeschickt und musste 3 Monate warten, bis sie wieder aus der Reparatur kam. Und das ist mir so auf den Sack gegangen. Und das 100-400, das war relativ unscharf. Und habe dann gesagt, so jetzt reicht es mir. Was machst du? Holst du dir jetzt eine Festbrennweite oder erstmal eine gute Kamera? Ja, dann habe ich mich erstmal für die 1DX Mark II entschieden mit einem 70-200. 200mm für Wildlife ging halt auch nicht. Dann kam dann halt ziemlich schnell das 500er F4. Damit war ich dann recht zufrieden. Das einzige Problem bei der 1DX war, also mir fehlen ab und zu mal die Megapixel und wenn du ansitzt, die ist halt extrem laut. Dieser Shutter, da guckt jedes Tier und du möchtest ja auch nicht immer ein Foto haben, wo das Tier dich anguckt. Und die meisten Rehe oder sowas, die sind dann weggelaufen. Das ist eigentlich nicht der Sinn davon. Und dann habe ich mir noch eine R geholt, die nehme ich für Ansitze. Da kann ich dann lautlos auslösen. Kann man aber überhaupt nicht gebrauchen, wenn man zum Beispiel irgendwie Tiere fotografiert, die sich schnell bewegen oder sowas, weil dieser Blackout im EWF, der ist, ja, du verlierst das Tier so schnell. Ich hatte jetzt gedacht, wo die R5 rauskommt, dass ich mir die 1DX Mark II verkaufe und mir dafür die R5 hole, aber die hat das immer noch. Und ja, ich denke mal, dass ich bei der 1DX Mark II bleibe und irgendwann vielleicht mal die R mit der R5 ersetze. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt.
Hat die R6 dasselbe Problem mit dem Blackout? Wahrscheinlich dann auch, oder?
Ja, ich meine ja.
Also was man gelesen hat, beziehungsweise was ich heute erst wieder gehört habe, ist, dass das wohl deutlich besser geworden ist. Dass man es bei Säugetieren im Allgemeinen eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen kann, aber in der Vogelfotografie, gerade so bei fliegenden Vögeln, soll es tatsächlich wohl noch sichtbar sein und auch zu Störungen kommen. Ne?
Ja, und das auch absolut. Also ich habe es ja bei der R und das ist echt nicht tragbar. Ne? Also da ist die 1DX einfach, das ist so ein Flaggschiff dagegen. Das einzige Problem ist halt da die laute Auslösung und halt, ja, die Megapixel. Ich kenne es ja von der D850 von Kai. Wenn der ein Bild macht davon, da kannst du nochmal croppen oder sowas, da hast du so viel Puffer. Und bei der 1DX hast du das halt nicht. Ne? Dafür hast du da im Lowlight-Bereich, das kannst du bis ISO 8000 fotografieren und ja, die Bilder sind trotzdem mega scharf. Ne?
Ja, das ist viel wert. War halt für mich auch dann der Hauptgrund, zur Z6 zu gehen. Weil ich halt, also ich fotografiere auch nicht viel Action. Mhm. Deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, weil Autofokus von der Z6 ist halt echt nicht gemacht für, also Vögel, Jungs, da, da musst du wirklich schon hoffen. der Autofokus ist einfach zu langsam, ganz ehrlich. Wenn aber für mich halt, da ich meistens Säugetiere fotografiere, absolut ausreichend. Die Genauigkeit ist da, aber einfach der Speed ist einfach nicht da. Und das ist halt, weshalb ich einfach in Zukunft auf die neuen Nikon-Kameras hoffe, auf die Nachfolger von der Z6 und der Z7, die ja hoffentlich im Oktober kommen sollen. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, Z6S und Z7S, die werden halt anstatt einem zwei Prozessoren haben, was dem Autofokus einfach super schneller, viel schneller machen wird. Und ja, ich denke, dann wird man die Kamera auch für schnellere Action sehr gut gebrauchen können. Da bin ich gespannt.
Ja, also zumindest über die Z8, die eventuell auch noch kommen soll, habe ich jetzt relativ viel schon gelesen, dass da gemunkelt wird, dass da ein 61 Megapixel Sensor eingebaut werden soll, der gleich aus der A7 R4. Irgendwo finde ich, gerade als Wildtierfotograf sind die Pixel natürlich schön, aber was Tobi auch schon bei der 5DS angesprochen hat, irgendwann ist auch einfach die Lowlight-Performance, sollte man die nicht auch ganz außer Acht lassen. Deswegen ist so ein Megapixel-Bereich zwischen 30 und, ich glaube, 45 so eigentlich das Nonplusultra, ne?
Ja, 30 finde ich super. Deswegen ich die 5D Mark IV immer geliebt habe, aber ja, der Sensor war dann auch nicht so super, was dem Lowlight angeht, aber ja, ich hoffe, dass da irgendwann mal was kommt in dem Bereich 30, weil da hat man auch noch viele Möglichkeiten, auf jeden Fall. Genau, jetzt habt ihr auch schon von der Jagd gesprochen. Ein Teil eurer Gruppe ist ja damit auch aufgewachsen. Wie steht ihr so zur Jagd? Weil das ist ja auch immer ein relativ kontroverses Thema, worüber ich auch mal sehr gerne spreche, weil bei vielen ist es ja auch verrufen. Ich bin dem da sehr offen gegenüber, weil es einfach in unserer Gesellschaft und in der Natur, die, so wie sie es in Deutschland gibt, in unserer Kulturlandschaft, einfach, die ist einfach abhängig auch von der Jagd, weil wir halt nicht mehr diesen Anteil an Prädatoren haben, wie es mal vielleicht vor hunderten Jahren war. Wie seid ihr dem da gegenüber aufgeschlossen? Wahrscheinlich auch sehr offen, weil ihr ja auch teilweise damit groß geworden seid.
Tatsächlich sehr offen schon, das müssen wir eigentlich schon so sagen, aber einfach auch mit dem Zusatz, wir gehen einfach davon aus, dass die Jäger, die wir zumindest kennen, wissen, was sie tun, und das mag vielleicht auf der einen Seite naiv klingen, auf der anderen Seite sind das nun mal einfach da, auf der Seite die Experten, die entsprechend Abschlusspläne von der Behörde bekommen, die ja auch nicht irgendwie gewürfelt werden, sondern anhand von vielen Daten und Fakten zusammengestellt werden. Von daher, wie du es auch schon sagtest, zu einem gewissen Anteil ist die Jagd sicherlich einfach auch notwendig, damit dieses ganze Ökosystem auch so, wie es ist, auch am Laufen bleiben kann. Sicherlich, wenn man irgendwie hohen Zahlen hört von großen Drückjachten und Treibjachten, was da für Abschüsse gekommen sind, dann ist es, denke ich, auch nicht verwerflich, wenn der ein oder andere da erstmal mit den Augen runzelt oder wenn man da erstmal drauf reagiert, gerade als Naturliebhaber. Aber ja, ich bei solchen Bereichen bin ich einfach so eingestellt, das sind halt in dem Bereich die Experten. Ich bin der Experte, was das angeht, weiß nicht, mein Objektiv durch die Landschaften zu führen und ein Tier zu fotografieren, aber nicht, wie man das Ökosystem da am Aufrecht erhalten lässt. Von daher, für mich, für meinen Teil, verlasse ich mich da einfach auf die. Natürlich ist es irgendwie eine Kontroverse. Auf der einen Seite fotografiere ich den Bock, der vor mir steht. Am 1. Mai wird der Finger nicht gerade gelassen. Aber letztendlich dient es nicht nur dem Teller, den die Familie entsprechend auf dem Tisch hat, was ja eine sehr positive Seite ist. Das heißt, dass man da wirklich auch das beste, gesündeste und nachhaltigste Fleisch, was es gibt, irgendwie auf den Teller bekommen kann, was ich absolut unterstütze. Und auf der anderen Seite natürlich gerade Richtung Rehwild, Rotwild, auch einfach neue Ökoflächen, das heißt auch einfach den Verbiss kurz hält. Dafür ist das einfach notwendig. Genauso gut wird es sicherlich für fast jede Tierart entsprechend Argumente geben, die zu bejagen, sei es in Niederwildrevieren, wo man den Fuchs oder den allgemein das Raubwild mehr bejagt. Es gibt sicherlich für alle Bereiche ein Argument. Man sollte sich da einfach nicht direkt vor verschließen, sondern sollte sich vielleicht auch einfach die gegenüberliegende Seite mal genau anhören, warum, aus welchem Grund so gehandelt wird. Und ich denke, aus allen Bereichen kann man dann auch ja, miteinander viel gemeinsam machen. Ne?
Ja, das unterschreibe ich so auf jeden Fall. Wenn es nachhaltig gemacht wird, dann ist daran, also ich habe halt die Einstellung dazu, war früher auch immer ein sehr naturromantischer Mensch, aber wenn man sich mit der Materie wirklich beschäftigt, dann wird einem halt immer mehr klar, dass es in Deutschland, vor allem in Deutschland, ist es einfach notwendig. Was ich halt nicht mag, ist diese verdammte Trophäenjagd und diesen Genuss am Abschuss, den man einfach dabei verspürt, wenn man es macht, weil es halt einfach gemacht werden muss, aufgrund vom Schutz, zum Schutz des Ökosystems, zum Schutze von anderen Arten, dann finde ich es wirklich eine gute Sache, will ich nicht mal sagen, weil ich meine, ich mag jedes Tier lebendig, aber sicherlich muss es da teilweise gemacht werden und dann ist es halt einfach auch etwas, was anderen Arten dann zugutekommt. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man offen und gut darüber diskutieren kann, ohne da groß die Emotionen spielen zu lassen, weil es gibt beide Seiten mit beiden Seiten und guten Argumenten. Aber ja, es gibt da natürlich auch immer sehr viel emotionale Menschen, die dann ja halt auch von ihrer Meinung dann halt auch abschweifen und dann die Emotionen ins Spiel kommen. Deswegen finde ich es immer super wichtig, wenn man da trocken, offen drüber diskutiert und sicherlich jede Seite hat ihre guten Argumente und man wird in Zukunft auch nicht drumherum kommen, weil es einfach benötigt wird. Und ja, deswegen finde ich es, also ich rede sehr gerne darüber, weil ich mir auch gerne immer Meinungen von anderen Menschen darüber anhöre, weil ich es wichtig finde, über sowas zu reden, um auch einfach anderen Menschen, die vielleicht nicht so den krassen Bezug dazu haben, da diese Sachen mal an die Hand zu legen und sich damit zu beschäftigen, weil es ja einfach was, ja, weil es einfach etwas ist, was mittlerweile dazugehört. Und ich meine, eine Pflanze ist nicht weniger wert als ein Tier und dann diese Pflanze zu schützen, ist auch nicht verwerflich und gehört genauso zum Naturschutz dazu, wie Tiere zu schützen. Und wenn es dann durch die Jagd passieren muss, dann ist es leider so. Und deswegen finde ich die Jagd auch nicht verwerflich, wenn es halt nicht irgendwie aus Lust passiert, weil man sich einfach einen Wildschweinkopf oder ein Reh ins Haus hängen will. Ich denke, ihr versteht meinen Standpunkt da.
Oh, absolut.
Definitiv, ja.
Und da ist es ja tatsächlich ja auch so, wie du schon sagst, dieses Trophäenjagen, das ist halt das, was vielen Jägern noch einfach so ein bisschen nachhängt, wo es einfach diesen gewissen kleinen prozentualen Anteil gibt, der dann die ganze Jägerschaft so ein bisschen ins ja, schlechte Licht rücken lässt. Und das ist dann einfach schwierig. Und da haben die Jäger, und da muss ich jetzt tatsächlich auch einfach mal die Jäger in Schutz nehmen, wie sie es machen, machen sie es ja letztendlich verkehrt. Wenn sie eine Sau schießen oder auch auf einer Drückjagd mehrere Sauen zur Strecke kommen, dann sind das die bösen, bösen Jäger, die da die Sauen schießen. Wenn plötzlich aber die afrikanische Schweinepest vordringt, weil es einfach so viele Massen von Sauen mittlerweile gibt, weil sie mittlerweile über das ganze Jahr hinweg Frischlinge haben und dann notgedrungen irgendwelche Sauen geschlachtet werden müssen, dann sind es wieder die Jäger, die da nicht richtig den Bestand irgendwie klein gehalten haben. Also da möchte ich an der Stelle auch nicht unbedingt in der Haut eines Jägers stecken, weil wie sie es machen, machen sie es echt verkehrt. Ne?
Ja, total. Wie gesagt, ich habe vollsten Respekt davor, wenn du ein Tier schießen kannst, danach das Tier ausnehmen kannst, es zubereiten, dann ist es aber auch wirklich, wie du schon sagst, es ist nachhaltig hergestellt. Vielleicht du weißt, wo es herkommt und nicht irgendwie, ja, An dieser Stelle Grüße an Tönnies. Ne?
Hören die auch mit oder wie ist das?
Shoutouts gehen raus.
Ich würde es mir erhoffen, weil vielleicht wird dann bei dem einen oder anderen ein bisschen Umdenken stattfinden. Ja, es ist ein schwieriges Thema, aber finde ich gut, dass ihr auch so offen und ehrlich darüber redet und da euren Standpunkt habt. Es ist auf jeden Fall sehr gesund, darüber zu reden, zu diskutieren und sehr angenehm, wenn es dann auf so sachlicher und ruhiger Ebene passiert, weil am Ende muss es leider gemacht werden und ja, es kommt halt, wie gesagt, anderen Arten zugute. Und leider sind wir halt in Deutschland an dem Punkt, wo wir einfach auch abhängig davon sind in unserer Kulturlandschaft. Genau. Wollt ihr noch was dazu sagen oder gibt es noch andere Meinungen dazu?
Andere Meinungen würde ich jetzt nicht sagen. Wir sind da schon irgendwo auf einem Nenner. Wir sind dem Ganzen halt nicht abgeneigt. Ich persönlich kann jeden verstehen, der dem in irgendeiner Weise kontrovers gegenübersteht, aber kann halt einfach nur sagen, sich damit beschäftigen ist immer noch das Beste und dann sich selbst ein Bild davon machen und dann kann man urteilen und nicht andersrum. Ne?
Total. Also ich habe vorher auch anders darüber gedacht, habe mich dann, weil ich einfach neugierig bin und einfach wissbegierig, habe mich dann damit auch beschäftigt, mich auseinandergesetzt und mir einige Podcasts dazu auch angehört und ich denke einfach komplett anders darüber jetzt, weil ich einfach einfach das Verständnis jetzt dafür habe, warum es wirklich gemacht wird und nicht einfach blind, weil man kann nicht sagen, dass es dann Naturschutz ist, nur weil du sagst, ja, Jagd darf nicht, weil dann schützt du vielleicht andere Arten nicht. Deswegen, sicherlich ist es super traurig, wenn man eine seltene Giraffe schießt, nur weil man einfach diesen Abschuss haben will. Aber wenn man halt ein Reh schießt, wo der Bestand unglaublich hoch ist, um Wälder zu schützen und, wie du schon sagst, den Biss bezüglich Pflanzen schützt, dann ist es halt einfach notwendig. Und ja, es ist einfach auch wieder ein Thema, wo man, glaube ich, auch wieder stundenlang diskutieren kann. Aber auch super, super schön zu diskutieren, weil einfach so viele verschiedene Meinungen da zusammenkommen und wenn man es auf sachlicher Ebene macht, einfach auch, ja, man halt auch viel darüber lernt und die ganzen verschiedenen Ansichten, ja, super interessant und sicherlich auch gibt es sicherlich nochmal die Möglichkeit, dass wir uns auch mal darüber nochmal in Ruhe unterhalten, aber ich denke, wir sollten es einfach jetzt darauf beruhen lassen. Und was ich immer super gern frage, und ihr seid jetzt zu dritt, was das Ganze nochmal cooler macht, was fotografiert ihr am liebsten, wenn es bezüglich Tieren?
Ja, die Frage, wir gucken uns gerade ein bisschen so fragend an, lässt sich, glaube ich, so einfach gar nicht beantworten. Irgendwie hat man immer so Phasen und meistens ist es das, was man noch nicht fotografiert hat, denke ich. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel, dass ich mir so ein kleines Projekt in den Kopf gesetzt habe mit dem Eisvogel. Es ist einfach so ein, es ist ein sehr, sehr kleines Motiv, aber total hübsch und ich habe es bisher halt noch nicht vernünftig vor die Linse bekommen. Aber dass ich jetzt sage, ich habe ein absolutes Lieblingsmotiv, kann man so nicht sagen. Zuletzt waren wir viel auf Rehwild natürlich unterwegs, weil es aktiv war. Also für mich ist es irgendwie immer irgendwas, was ich auf jeden Fall noch nicht fotografiert habe, muss ich sagen.
Ja, also bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also diese Gier mehr oder weniger in Anführungszeichen nach dem Tier, was man noch nie vor die Linse bekommen hat, vielleicht auch noch nie selber gesehen hat. Sei es jetzt wie zum Beispiel der Wolf allgemein oder auch ganz grob gefasst ist es bei mir, was immer an erster Stelle steht, allgemein das Raubwild, sei es jetzt in Form von Säugetieren, wie weiß nicht, Fuchs oder derartige Sachen. Das ist immer, finde ich, sehr, sehr spannend.
weil es ein bisschen mehr Action auch noch bietet und vor allem alles, was ja, Greifvögel betrifft, sei es jetzt wirklich ja, irgendwelche Adlerarten oder auch sämtliche Eulen, stehen da tatsächlich mehr oder weniger auf meiner Liste ganz oben. Ne? Und da kann ich mir jetzt auch nicht festlegen, welche. Sicherlich wäre das absolute Porträt eines Uhus nochmal was ganz oben steht, aber ja, auf die einzelnen Tiergattungen kann ich mich da einfach auch nicht so festlegen. Ne?
Nee, das würde ich auch sagen. Also Rehe ist halt ein sehr ja, einfaches, würde ich mal sagen, Ziel, weil wenn man durchs Revier geht, man sieht also bei uns öfters Rehe und die kriegt man auch sehr oder kommt man sehr nah ran. Was halt für uns eigentlich noch interessant wäre, wäre jetzt halt der Wolf und Seeadler. Seeadler haben wir jetzt schon ein paar Mal vor der Linse bekommen, weil die sind so schlau und scheu und das ist ja so eine leichte Herausforderung für einen oder eine große Herausforderung für einen, einen überhaupt zu sehen und vor die Linse zu bekommen, weil die sehen einen ja so viel eher, als man die Tiere sieht. Das ist unglaublich.
Ja, beim Seeadler ist echt verrückt. Ich weiß nicht genau wie viel, aber ein Seeadler kann auf jeden Fall eine Maus zum Beispiel, eine Maus, ja, aus mehreren Kilometern sichten. Und das ist ja...
Das können wir, ja, meine, nur, können wir ja nur bestätigen, weil ja. Wir haben da jetzt 4 Jahre dran gesessen bald, den Seeadler zu bekommen und das waren so viele Stunden. Ja, bis jetzt hat es einmal richtig funktioniert.
Ja, ich habe die Bilder gesehen und beeindruckend. Also wir haben hier ein Brutpaar von Seeadlern und unfassbar, also da kommst du nicht ran, keine Chance. Nee. Da kannst du, wenn du Glück hast, kannst du die Vogelbeobachtungshütten nutzen, aber die sind einfach nicht zum Fotografieren gemacht.
Nee, das ist halt nur genau, Beobachtungshütten.
Genau. Und
aber da ist es auch wieder das Erlebnis, was einfach unbeschreiblich war. Dieses Tier zu sehen, wenn das losfliegt, diese Geräusche dazu, das Foto ist eigentlich nur ja, nochmal eine Erinnerung an diesen Moment, so wie wir es vorhin schon gesagt hatten. Das ist richtig. Faszinierend.
Wie seid ihr da vorgegangen? Bei dem Seeadler, also Tarnung, Zelt, ich weiß jetzt, also ich würde ein Zelt wahrscheinlich, musst du wahrscheinlich mehrere Tage erstmal stehen lassen, damit der Vogel auf nicht irgendwie die Bedrohung darin sieht oder als Störobjekt in der Landschaft, oder habt ihr euch einfach versucht mit Camouflage, mit den Anzügen?
Ja, wir hatten da, ja, wir mussten erstmal rausfinden, wo die ungefähr sind und haben dann erstmal auf gut Glück ja, uns im Wald gesetzt und erstmal so ein paar Stellen ausprobiert. Und ja, das hat extrem lange gedauert, bis wir eine kleine Wasserfläche gefunden haben, wo die öfters mal trinken. Und ja, das hat halt über 4 Jahre gedauert, bis wir die dann glücklicherweise einmal dann vor die Kamera bekommen haben, weil das ist einfach ein Zufall. Auch im Zelt, wenn das Zelt nicht richtig dunkel ist oder sowas, die können einen da durchsehen, wenn die Sonne schlecht scheint oder sowas. Das ist halt, die sind so schlau, das ist unglaublich. Und das macht auch den Reiz dann aus, so ein Tier zu fotografieren. Ne?
Ja, ich meine, wenn du dann so, also wenn du solche Aufnahmen dann bekommst, ich kann mir nur vorstellen, was in euch vorgegangen ist in dem Moment. Ist wahrscheinlich eins der schönsten Gefühle, die man empfinden kann.
Ja, absolut. Das Lustige war ja noch dabei, ich bin in das Zelt gegangen und habe mich dennoch erst beschwert, weil das Gras so hochgewachsen war und ich gar nichts mehr sehen konnte von dem Wasser. Habe dann Tobi geschrieben, ich war eine Minute im Zelt, habe mich noch beschwert, dass das Zelt total blöd gerade ist und habe das abgeschickt und eine Minute später höre ich auf einmal 4 Stück über mich rüberfliegen. Und da war dann so, das gibt's gar nicht. Ja, und dann war dann ja, eine halbe Stunde sind sie um mich rumgekreist. Und dann auf einmal habe ich nochmal geschrieben, Mensch, hier ist nur Milan, kann ich nur die Schwanzfedern sehen. Und auf einmal hebt der vermeintliche Milan den Kopf und dann war das der Seeadler, weil das Gras so extrem hoch war. Und da war bei mir dann halt Herz stehen geblieben, nicht mehr bewegen. Ich habe dann eine halbe Stunde in einer so unbequemen Position verbracht, weil ich mich nicht getraut habe, mich zu bewegen. Mir hat danach der Rücken weh, das war unglaublich. Ja, und da war wieder der Vorteil, dass ich die R dabei hatte und lautlos auslösen konnte. Ne? Mit der 1DX hätte ich das auf jeden Fall nicht machen können, dann wäre er sofort weg gewesen.
Ja.
Und der war dann halt, der war so, ja, der hat gar nichts mitbekommen. Ne? Ich konnte mich dann nachher ein bisschen mehr im Zelt bewegen, der hat so Vertrauen gewonnen, der hat mich gar nicht mitbekommen. Das war unglaublich, das hätte ich nie gedacht.
Ja, Es klingt einfach nur beeindruckend. Super geil. Ich habe gar nicht gefragt, wo ihr herkommt. Sorry, was das jetzt angeht, weil ihr redet von, auch von Wölfen, deswegen. Genau.
Ja, Wölfe gibt es ja mittlerweile, was man so hört, fast überall in Deutschland. Zumindest kleinere Populationen. Bei uns ist es so, wir kommen aus dem aus der Region Hannover, Nähe des Steinhuder Meers. Das heißt, also bei uns ist es mittlerweile so, dass wir seit kurzer Zeit, kann man schon fast sagen, ein bestätigtes Wolfsrudel haben von 5 Wölfen. Allerdings, wir selber sie noch nie sehen konnten. Ab und zu haben wir tatsächlich mal relativ frische Spuren gesehen oder auch frische Wolfslosung. Ja, aber die wirkliche Begegnung ist uns leider noch ausgeblieben. Wir hören hin und wieder mal, dass welche gesehen worden sind, aber ja, uns selber ist es leider noch verwehrt geblieben. Und ja, deswegen hatten wir es jetzt auch angesprochen, weil es einfach so ein Bucketshot ist, ne? So einen heimischen Wolf zu fotografieren. Ich meine, Wolf allgemein, ob man jetzt in Finnland einen in einem Hyde fotografiert oder woanders, es wird so oder so immer eine spannende Begegnung sein mit einem Wolf. Aber einen heimischen Wolf wirklich mal vor die Linse bekommen, hier bei uns in der Region, das wäre, glaube ich, für uns alle das absolute Nonplusultra.
Ja, also was ich euch jetzt bestätigen kann, also ich bin ja gebürtig aus Italien und ich wollte eigentlich schon wirklich lange in Italien Tiere fotografieren und ich war jetzt 6 Tage, 7 Tage war ich unterwegs und also wirklich durch reines Tracken, Spuren suchen, sich wirklich, man muss schon wirklich viel unterwegs sein und es ist auch manchmal frustrierend, aber es ist einfach super spannend, durch reines Tracken und Suchen und den ganzen Aufwand habe ich 3 Wolfsbegegnungen gehabt und 2 Bären. Es gibt ja den Bär, den Massicano-Bär und davon gibt es leider nur 50 Stück. Das ist eine Unterart von Braunbären.
Ah, krass. Und, okay.
Ja, es sind wirklich nur noch wenige übrig. Und 2 haben wir halt aus wirklich weiter Entfernung gesehen und ich habe auch ein Bild gemacht, aber könnt euch vorstellen, das ist wie ein kleiner Punkt. Man erkennt, dass es ein Bär ist, aber es ist schön, also es ist wirklich schön, weil wenn du bedenkst, dass es nur 50 Stück gibt auf dieser riesigen Fläche vom Abruzzo Nationalpark, dann ist es wirklich was ganz Besonderes. Aber natürlich hoffst du immer auf was, ja, eine intimere Begegnung.
Hättest mal einen 2er Konverter mitgehabt, ne?
Naja, das hätte auch nichts gebracht, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, wie viel das war. Kilometer, ich weiß nicht, es war super weit. Wir waren halt oben auf dem Berg und haben ihn halt im Tal gesehen. Aber es war wunderbar, wirklich. Und ich hatte eine Wolfsbegegnung, wo ich niemals mit gerechnet habe. Das war, mein Kumpel ist halt, wir wollten halt die Italien-Gams fotografieren. Und dann ich hatte eine gesichtet, wirklich aus weiter Entfernung. Und da haben wir uns entschieden, okay, let's go, wir steigen jetzt auf. Und Wetter war gut, wirklich, hatten Glück und sind halt oben auf die Klippe und keine Spur von der Gams. Dann sind wir nochmal einen Vorsprung drüber und auf einmal, mein Kumpel war 10 Meter vor mir, war schon oben, auf einmal ruft er mich und ruft nur Wolf. Und ich dachte, verdammt nochmal, wieso bin ich nicht auch schon oben? Und dann da hochgesprintet, das 500er in der Hand. Und leider war er halt auch schon weit weg, aber das war so die erste Aufnahme und war wirklich happy, weil ich kann euch wirklich sagen, in der Heide zu fotografieren ist super cool und super interessant und gibt wahrscheinlich auch sehr viel, aber wenn du es aus eigener Kraft schaffst, so ein Tier zu finden, das ist unbeschreiblich. Also da kann die Heide einpacken. Das hat wirklich ist einmalig. Und ja, das war schon wirklich schön. Und dann 2 Tage später wir hatten so eine kleine Berghütte gemietet, relativ günstig, was super war, weil wir uns dadurch halt immer den Weg aus dem Nationalpark raus wieder dann gespart haben. Und es war einfach super, super cool, weil wir dann einen Abend dann im Herzen vom Nationalpark Spuren gesucht haben. Und die Leute haben uns halt gesagt, dass das Wolfsrudel, was immer in dieser Ecke halt verkehrt hat, nicht mehr gesehen wurde, weil bestimmte italienische Fotografen mit einigen Followern sich da mit Workshops von teilweise 5 bis 10 Leuten platziert hat und gewartet hat und teilweise tote Schafe mitgebracht hat, ausgelegt, um die Wölfe anzulocken. ja, richtig hardcore, wirklich. Und die Wölfe wurden lange nicht gesichtet. Und ich habe dann, wir haben dann einen toten Hirschkadaver gefunden, der nicht mehr so prickelnd aussah. Also da war kaum noch was dran, aber der hat so unglaublich gestunken, immer noch, dass man halt wirklich schon sagen konnte, der ist nicht allzu alt. Und von dem Hirschkadaver sind dann Spuren, konnte ich dann noch lesen, die sind auf eine Wiese geführt. Und ja, auf dieser Wiese, es war unglaublich, weil nach kurzer Zeit kam halt dann irgendwas durch den Wald gesprintet hinter der Wiese und es war weg. 2 Minuten später, die Vögel sind total ausgerastet, nur Warnrufe, miteinander kommuniziert, alle weggeflogen. Und Minuten später 2 Wölfe, vielleicht 25 Meter, 20, 25 Meter. Und ja, es war krank. Also ich habe ein sehr schönes Bild machen können, meiner Meinung nach.
Ich habe es gerade offen tatsächlich, weil ich dich auf dieses Bild, oder wollten wir dich eh noch ansprechen, das ist nicht aus einem festen Hide entstanden? Oder
das Bild in Finnland, meinst du?
Ja, genau, richtig.
Das ist aus einem Hide entstanden, aus einem festen, genau.
Ah, okay. Weil das ist natürlich schon wirklich der absolute Wahnsinn, ne? Also so ein Bild zu machen, das ist schon echt beeindruckend, ne?
Genau. Also es war schon super schön, wirklich intimer Moment, aber den Moment, den ich jetzt hatte, war einfach, also der übertrumpft das locker, weil du halt einfach aus eigener Kraft geschafft hast, die Spuren zu lesen. Du hast es geschafft, den Weg des Tieres nachzuverfolgen mit dem, was du dir selber angeeignet hast. Und dann ohne irgendwelche Hilfsmittel, dass du irgendwie fütterst oder sonst was, zeigt sich dieses Tier einfach und dann sind es auch noch 2. Einer lief halt vorbei und der andere blieb auf einmal angeklebt am Boden, blieb er stehen und schaute einfach in die Wiese rein. Und du kannst so gut getarnt sein, wie du willst. Ich war wirklich komplett von oben bis unten, alles war bedeckt, das Gras war hoch. Und er hat mir sofort in die Augen geschaut. Mhm. Und dann blieb er, also ich habe gezählt, ich habe nachher die Bilder mir angeguckt, er blieb 3 Minuten war er da. Und in den 3 Minuten hat er halt wirklich versucht zu sehen und zu schauen, einfach versucht zu verstehen, was ich bin. Und ich habe mich dann bewegt, weil ich einfach aus dem Gras ein bisschen raus musste, weil an der Position, wo er war, konnte ich ihn halt gut sehen. Aber mit der Kamera war es ein bisschen problematisch. Und dann habe ich mich ein bisschen aufgerichtet und er hat mich sowas von fixiert und hat dann nochmal, glücklicherweise ist er nochmal eine Baumreihe weitergegangen, wo er mich perfekt sehen konnte. Und dann hatte ich halt den Moment, wo ich abdrücken konnte, ohne Störfaktoren. Und ja, Jungs, also wirklich kann euch, wenn ihr es schafft, auch bei euch dann da in Hannover in der Ecke, da Bilder zu bekommen, egal von wo, egal wie weit es weg ist, wunderschön. Also das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, ja, die alles übertrumpft, gerade von so einem Tier, von so einem Geist, der halt einfach entscheidet, ob du ihn siehst oder halt nicht. Und ja, ich freue mich, wenn das Bild zu veröffentlichen. Ich muss mich schon die ganze Zeit zurückhalten, weil ich erst die anderen Bilder noch bearbeiten will und dann. Aber ja, es war schon wirklich besonders. Und ich hoffe wirklich, ich wünsche euch das von ganzem Herzen, dass ihr ein schönes Wolfsbild einfach von euren heimischen Wölfen bekommt, weil das ist einfach was Wunderschönes und ganz Besonderes.
Ja, sehr nett. Dankeschön. Also da können wir dir auch erstmal nur Glück wünschen, weil ich meine, du hast jetzt schon einige sehr gute Bilder gepostet. Können wir ja schon ungefähr einschätzen, was das jetzt für ein Bild sein wird. Also wir haben, glaube ich, jetzt gerade auch schon gelernt, es liegt einfach daran, dass wir keine toten Schafe mitbringen. Also vielleicht sollten wir das einfach mal versuchen, mit dem örtlichen Bauern sprechen, aber das ist ja schon verrückt, was du da erlebt hast.
Ja, es ist krank, was die Leute machen. Es ist wirklich krank, was die sich da einfallen lassen. Keine Ahnung. Es ist halt einfach wirklich so, wenn du liefern musst oder dich in die Situation gebracht hast, dass du damit Kohle verdienen willst und dich dazu zwingst, ja, dann kann ich mir vorstellen, dass du auf solche Ideen kommst, aber es ist natürlich ganz krank und ethisch natürlich am Ende, ja, geht einfach gar nicht. Finde ich einfach krass, wie man sowas mit seinem Gewissen vereinbaren kann und an dem Punkt ist. Und leider sind es ja dann meistens auch die Leute, wo man es auch nicht erwartet, beziehungsweise wo man es dann, die sieht man in jeglichen großen, auf jeglichen großen Seiten werden die gefeatured. Das sind Leute, die eingeladen werden, irgendwelche Vorträge zu halten. Und dann frage ich mich halt, okay, wollen die anderen das nicht wissen oder wissen die es einfach nicht, ignorieren die es vielleicht, ja. Da frage ich mich halt immer ziemlich problematisch. Ich gebe euch recht, Social Media ist super schön und ich meine, wir sitzen jetzt hier, weil wir uns auf Instagram kennengelernt haben sozusagen und das finde ich super schön, das liebe ich daran, aber ja, so wie ich, wisst ihr wahrscheinlich auch, dass es krasse Schattenseiten da gibt.
Ja, absolut. Also da gibt es sicherlich ja, Schwierigkeiten, das am Anfang einzuordnen, wen man in welche Kategorie stecken kann. Oftmals kann man das, denke ich, schon ganz gut erahnen, was das für Personen sind, die sich dahinter verbergen, aber oftmals halt eben auch nicht, ne? Und da ist es, glaube ich, nicht nur im Wildlife-Bereich so, sondern überall, was Social Media betrifft, sei es jetzt auch die ganzen Travel-Influencer, wo man Berichte drüber liest, die fahren mit den Autos da durch gesperrte Bereiche, machen ihr Foto, steigen wieder ins Auto, fahren zum nächsten Bereich und handeln da den einen Fotospot nach dem nächsten hinterher, nur um irgendwie Content zu posten, um mehr Reichweite zu erzielen und missachten da jegliche Art von Nachhaltigkeit in Natur. Das ist halt einfach schwierig, ne? Und ja, deswegen machen wir so unser Ding, wie wir es machen, auch wenn wir dann vielleicht ein bisschen Reichweite auf der einen oder anderen Seite verschenken, aber das ist einfach das, womit wir ganz gut leben können, beziehungsweise wohinter wir auch stehen und versuchen da einfach so authentisch wie möglich zu sein, ne?
Sehr viel wert, schätze ich sehr und klar, Instagram gibt viele Möglichkeiten, aber ich glaube, nichts ist so wichtig, wie sich einen Namen offline zu machen, weil was machst du, wenn das mal wegfällt? Dann haben viele Leute ein Problem, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Das ist so.
Ja. Was ich super interessant finde, jetzt habe ich halt auch rausgehört, dass ihr halt auch einfach passioniert seid und dass das Leidenschaft macht. Was macht ihr im Alltag? Also seid ihr beruflich unterwegs? Ich weiß nicht, studiert ihr vielleicht noch? Das finde ich auch immer super interessant.
Ja, ich bin tatsächlich in einem ganz anderen Bereich unterwegs, deswegen nutze ich auch diese Wildtierfotografie einfach als absoluten Ausgleich bei mir. Ich hänge nämlich sonst den ganzen Tag im Büro rum. Ich bin in der Bank tätig und berate da vermögende Privatkunden einfach in Form von Geldanlage. Und da ist es nun mal einfach so, dass man ja recht viel Zeit sitzend am Tisch verbringt und dementsprechend ist die Natur einfach immer ein guter Ausgleich gewesen und ja, bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg für mich entdeckt habe.
Ja, ich mache dann direkt mal weiter. Bei mir ist es eigentlich ja auch was ganz anderes. Ich bin Berufsschullehrer, momentan noch im Referendariat. Befinde mich sozusagen gerade in der Prüfungsvorbereitung. Im Oktober ist dann Prüfung und ja, da ist dann demnächst auch nicht mehr so viel Zeit fürs Fotografieren, aber ich hoffe danach wieder etwas mehr.
Danach ja umso mehr, ne?
ja, das lasse ich jetzt dahingestellt.
Sehr gut.
Ja, ich bin Kfz-Mechatroniker, habe aber zwei kleine Kinder, die mich sehr, sehr einschränken zurzeit. Ist nicht immer ja, leicht, mal ein bisschen Zeit zu generieren dafür, aber ich habe eine gute Frau, die mir immer viel Zeit schenkt dafür. Ne?
Sind wir auch alle sehr dankbar drüber. Danke, Jesse.
Ja, das ist sehr viel wert und ja, ich kann euch auch da super verstehen, weil ich habe ja auch lange als Industriemechaniker gearbeitet und für mich war das ähnlich, die Fotografie war immer mein Ausgleich da auch. Aber ja, für mich gab es dann irgendwann, ich habe einfach gemerkt, dass mich mein Job halt auch nicht mehr glücklich macht. Deswegen wollte ich halt einfach dann für mich einfach einen Schlussstrich darunter ziehen. Und jetzt habe ich aber auch nicht mehr Zeit zum Fotografieren, weil meistens Klausuren, also keine Kinder oder kein Vollzeitjob mich einschränken, sondern einfach Klausurphasen, die halt schon lange vor den Klausuren beginnen, mich einschränken. Und dann ist bei mir auch die Zeit, wo ich sagen muss, ja, jetzt schreibe ich entweder die Klausur und bestehe sie oder ich gehe halt raus, mache Fotos und muss die Klausur trotzdem irgendwann bestehen.
Oder im besten Fall beides, ne?
Ja, das wäre wunderbar, nur leider muss ich lernen, das ist, ja, leider kann ich den Stoff nicht so einfach aufsaugen, wie ich bewundere viele andere Leute, sagen wir es mal so.
Ja, wobei man das tatsächlich, also wenn ich da richtig informiert bin, bist du ja auch bei Nachhaltigkeit entsprechend im Studium, nachhaltige Ökologie.
Genau. Nachhaltige Entwicklung ist es, genau.
Okay, was man natürlich auch, wenn man sich da jetzt nochmal, ja, mehr oder weniger auf gut Deutsch gesagt, die Arschbacken zusammenkneift, die Zeit, wo du studierst, sicherlich auch gut mit der Fotografie oder der Natur danach auch verbinden kannst, ne? Wodurch du dann sicherlich uns allen so ein bisschen voraus bist, ne? Also von daher, ja, mach das unbedingt so weiter.
Ja, erstmal schön zu hören auf jeden Fall und sicherlich habe ich schon viel, viel mitgenommen, muss ich sagen, weil wir auch einige gute Profs haben, die auch, ja, einer hat mich wirklich dazu jetzt ermutigt, eine Hausarbeit bei ihm zu schreiben über das Rewilding zum Beispiel in Europa und das ist natürlich für mich eine Win-Win-Situation, weil es ist ein Thema, was ich super interessant finde und dann darüber eine Hausarbeit zu schreiben, die mich wirklich interessiert, dann steckst du da natürlich auch dein Herzblut rein und dann hast du auch was, was du vielleicht auch irgendwann mal vorzeigen kannst, weil eine Hausarbeit, ich meine, man sollte das nicht unterschätzen, weil wenn du eine gut geschriebene Arbeit da hast, dann kannst du die auch mal für was anderes nutzen, anstatt einfach nur eine Abgabe in der Uni und deswegen finde ich super wichtig, da ein super interessantes Thema zu haben. Ja, ist schon klasse, das so ein bisschen kombinieren zu können, muss ich sagen. Aber ich finde es unfassbar bewundernswert, wie ihr euch dann auch die Zeit dafür nehmt und einfach, ja, eure Leidenschaft neben dem Job lebt und dafür euch die Zeit nehmt und findet. Das finde ich absolut beeindruckend. Und ja, es ist schon klasse, was ihr dann noch da alles, also was dann doch dabei rumkommt. Weil wenn man sich eure Bilder anguckt, das ist schon wirklich beeindruckend, weil ich einfach auch sehe, dass ihr halt auch wirklich wahre Wildlife-Fotografie macht und dann die Ergebnisse, die ihr habt, ja, einfach klasse, also Chapeau, Jungs, da kann ich euch nur ein Riesenkompliment aussprechen.
Ja, danke. Tausend Dank. Das hören wir gerne.
Ja, das glaube ich.
Wir mussten gerade auch alle ein bisschen schmunzeln, aber ja, es ist natürlich so, dass man da echt viel Zeit investiert und du weißt es ja genauso wie wir, wenn man da wirklich auf ja, die eigene Faust in den Wald geht und da sich nicht auf irgendwelche festen Heights mit irgendwelchen großbestückten Luderplätze verlässt, dann ist es einfach so, dass das halt mega viel Zeit in Anspruch nimmt und ja, es mag sicherlich auch so rüberkommen, was sicherlich auch wieder ein Irrglaube ist, dass man da immer mit dem Bild rausgeht, aber auch wir gehen einfach mega oft mit leeren Händen nach Hause und ja, nutzen einfach unseren Vorteil, dass wir da mit drei Kameras quasi parallel unterwegs sind. Und dementsprechend, ja, ist es ganz gut, dass wir da ein bisschen Content produzieren können, weil wenn einer leer ausgeht in dem einen Bereich, war vielleicht wer anders in einem anderen Waldstück erfolgreicher und so. Ja, können wir uns da ganz gut immer ergänzen, zum Glück.
Sehr viel wert, kann ich nachvollziehen. Wie macht ihr es dann, was mit den Erlebnissen? Weil es ist natürlich immer wunderschön, wenn jeder irgendwie so ein bisschen da was erlebt. Wie ist es für euch, wenn dann jemand anderes, also von euch, einer von euch mit so einem Seeadler nach Hause kommt? Was denkt ihr anderen dann? Also klar freut man sich für den anderen 100%, aber...
Nee, sagen wir.
Ja, da sind die Prioritäten natürlich klar auf der eigenen Speicherkarte. Um das sagen. nein, also mir ist das auch so ein bisschen bewusst geworden, als Alex vorhin nochmal von dem Seeadler gesprochen hat. Das ist halt so ein gemeinsames Projekt, was wir jetzt eben schon wirklich lange verfolgen. Und für mich war das ehrlich gesagt schon so, man hat, also das ist halt der Vorteil, dass man jetzt eine Gruppe ist, man freut sich schon für den anderen mit. Ne? Manchmal denkt man natürlich, klar, will man das auch selber erleben, aber es ist schon so, dass, also man freut sich halt, wenn der andere ein schönes Erlebnis hatte oder eben auch ein geiles Bild mitgebracht hat. Das ist definitiv, also da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Manchmal ist man so ein bisschen, ja, schon traurig, dass man es nicht selber, dass man es sich selber erlebt hat, aber es ist auf jeden Fall, ist das Gruppengefüge da bei uns sehr, sehr stark, auf jeden Fall. Ja.
Ja, das ist eine gesunde Einstellung und ich kann das auch verstehen, wenn man, also wir waren zu dritt jetzt auf dem Trip und ein Kumpel konnte irgendwann nicht mehr, wollte einfach nicht mehr wandern dann. Und das war leider genau die erste Wolfsbegegnung, wo er dann nicht mehr die letzten Meter machen wollte. Hm. Ich persönlich habe dann den Anspruch und ich kann das dann so ein bisschen ausblenden, gehe dann auch mal über meine Grenzen. Aber klar, jeder ist da anders gestrickt. Aber ich hätte mir ziemlich in den Arsch gebissen, glaube ich.
Ja, da ist man ja mehr auf sich selber sauer, in dem Fall, als auf den anderen, denke ich.
Genau. Mal, ne? Ja, total. Aber klar, am Ende habe ich auch immer, also bin ich der Letzte, der dann nicht sagt, hey, wenn ich ein gutes Bild habe, sehr gerne, wir waren hier zusammen, wir haben hier zusammen den Aufwand betrieben, du kannst was immer, du willst von meinen Bildern benutzen. Aber klar, es ist nicht dasselbe, weil am Ende hat man die Begegnung nicht, sondern man hat ein Bild, was man vielleicht nicht zuordnen kann sogar, weil man halt nie in dem Moment war. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz gibt es einfach auch Menschen, die gewisse Tiere oder wer weiß auch, vielleicht sogar eine Eule in ihrem Leben nie sehen werden. Und dann finde ich es umso schöner, dass es sowas wie Instagram gibt und Leute wie euch, die halt dann noch Sachen teilen und so halt anderen Menschen auch die Möglichkeit geben, Geschichten zu hören und gut erzählte Geschichten einfach mitzuverfolgen und dann sogar ein Bild vor Augen zu haben. Und das ist natürlich klasse dann, dass es dann wirklich wahrhaftig so passiert und nicht irgendwie mit einem halbwilden Tier, was ja alles noch mal viel besonderer macht, wenn es wirklich natürlich entsteht.
Ja, absolut. Und da können wir auch wirklich nur sagen, da ist ja auch die Begeisterung in der Bevölkerung ist ja auch wirklich hoch, was das angeht. Ne? Gerade Tiere, die man nicht tagtäglich sieht, wie du jetzt schon gesagt hast, Eulen gehören definitiv dazu, die viele Menschen gar nicht sehen, weil sie einfach nicht in den Bereichen unterwegs sind oder auch nicht zu den Uhrzeiten oder Lichtverhältnissen. Und wir können nur aus unserem Kreis sagen, alle Bekannten, Freunde, Familienmitglieder, die absolut nichts mit der Fotografie oder Natur in dem Bereich zu tun haben, sind immer super begeistert von den Bildern und das bestärkt uns einfach nur in dem, was wir tun. Ne? Also das tun wir nicht nur für uns, das tun wir auch einfach auch viel dafür, dass man auch Personen zeigt, was es alles bei uns in den heimischen Revieren gibt an Tierwelten. Gerade auch, was wir jetzt ab und zu auch mittlerweile machen, ist die Makrofotografie. Das heißt, ein Makroobjektiv ist eigentlich fast bei jedem mit in der Tasche, wenn man jetzt unterwegs ist. Und was man da alles entdecken kann, wenn man mal auf diese kleinen Details achtet, das ist einfach der Wahnsinn. Ne?
Ja, das habe ich jetzt auch miterlebt. Mein Kumpel Riccardo aus Italien, der macht auch hauptsächlich Makro und es war beeindruckend, das mal aus nächster Nähe mitverfolgen zu können. Und hat mich auch schon wirklich motiviert und ich denke schon für die Zukunft nach, mir irgendwann mal ein Makro anzuschaffen, weil einfach nur super schön. Also Insekten, was auch immer, Pflanzen, egal was es ist, du kannst aus jeder kleinsten Mücke was Schönes machen und das finde ich an der Makrofotografie so beeindruckend. Und ja, manchmal ist es auch einfach schön, das 500er zu Hause zu lassen und mal das kleine Makro zu nehmen und so eine wunderschöne Detailaufnahme zu machen. Kann ich euch zu 100% nachvollziehen. Total. Habt ihr vielleicht noch Fragen, Anmerkungen, Anregungen?
Wir schnaufen gerade alle zusammen durch. Tatsächlich denke ich, hätten wir soweit nichts. Ich gucke nochmal in die Runde.
Ja, ich würde dir nur mit auf den Weg geben. Ich habe ja auch eine Zeit lang studiert und auch die ein oder andere Klausurenphase mitgemacht und hoffe, dass du die Prioritäten immer richtig setzen wirst.
Also fotografieren.
Ja, das klingt gut. sagen wir so, die erste Klausurphase, da musste ich ein bisschen lernen, die Prioritäten richtig zu setzen und zu legen. Aber dennoch hat es funktioniert. Aber ja, jetzt bin ich schon etwas erfahrener und habe auf jeden Fall die Prioritäten dann. Also mein Objektiv, meine Kamera wird dann schnell in den Schrank gelegt, außerhalb der Sichtweite. Und ja, die Lernunterlagen immer ganz nah bei mir.
Also falls dein Equipment in dieser Zeit dann nicht einstauben sollte, erklären wir uns hiermit bereit, das dann gerne mal mit auszuführen.
Ja, sehr gerne. Also wenn ihr in der Nähe seid, ihr könnt euch melden. Meistens im Juli, August und im Februar, März steht es zur freien Verfügung. Also wenn ihr da mal hier in der Nähe von Köln-Düsseldorf seid, dann wisst ihr Bescheid, wo ihr ein 500er und ein Z6 euch für lau für ein paar Wochen auf jeden Fall
nehmen könnt. Das ist auch gut zu wissen.
Ich trau einfach eurer fachlichen Kompetenz da, dass es in einem Stück wieder zurückkommt.
Ja, ich denke, das kannst du auch. Alles gut.
Ja, also da mache ich mir keine Sorgen. Habt ihr jetzt, genau, machen wir das zum Schluss, weil viele Leute ja auch immer alles neu kaufen wollen und das finde ich dann immer super wichtig. Habt ihr die Sachen gebraucht gekauft?
Teils. Also
okay.
Die Kameras haben wir jetzt alle neu gekauft tatsächlich.
Ja,
das ich glaube, weiß nicht, hat einer von euch schon mal eine gebraucht gekauft?
Nee.
Nee, also Kamerabuddies an sich, alle mal neu gekauft. Objektive habe ich bisher für meinen Teil auch alle neu gekauft, bis auf das 400er einfach jetzt. Ne? Das habe ich jetzt aus erster Hand, nee, stimmt gar nicht, aus zweiter Hand gekauft. Das ist jetzt auch schon ein bisschen älter von der Jahreszahl her, aber ich kann es gar nicht genau zuordnen, wie alt es ist. Auf jeden Fall irgendwas um die 10 Jahre aufwärts. Aber das tut einfach gar keinen Abbruch. Und ich meine, wenn man sich die, brauchen jetzt ja nicht auf Zahlen eingehen, aber wenn man sich da mal wirklich die Gebrauchpreise anguckt, dann fängt man da einfach auch selbst bei den Generationen einfach zu schlucken an. Ne? Also abgesehen davon, dass es bei den 400er Nikons einfach mega, mega wenig gibt. Also wirklich auf dem Gebrauchtmarkt gibt es so dermaßen weniger, als ich meins gekauft habe, waren insgesamt Deutschland und Niederlande zusammen, waren 3 Objektive verfügbar, die man kaufen konnte. Ja, da habe ich mich einfach für das beste High-Incident dementsprechend entschieden und ja, bis jetzt absolut keine Probleme damit und sehr gut erhalten.
Das klingt schon mal sehr gut. Also ist es so durchgehend, dass ihr, also Kameras kann ich gut verstehen, habe ich bis auf die Z6 auch meistens alle neu gekauft. Jetzt hatte ich einfach Glück, dass ich einen Fund gemacht habe und es sich einfach gelohnt hat. Die Kamera war wirklich wie neu, nur ein paar Auslösungen. Und 500 Euro günstiger, sogar von einem Fotofachhandel. Deswegen habe ich sie da gekauft, weil es halt auch die Garantie dann noch gibt. Aber ja klar, das Objektiv habe ich sogar in Hannover gekauft. Seht ihr mal.
Ach, gut an.
Da war ich...
Da muss ich ja vorstellen,
wahrscheinlich,
das war. Ja, gibt ja nicht mehr viele da.
Ja, das war auch ein Glücksfund von einem Herrn, der wirklich damit nur auf Safari war und abends dann die Löwen fotografiert und dann meinte, ja, ich brauche was Besseres. Und ich schon so denke, du hast 500 mm, viel besser geht's nicht und nicht mehr. Und er hat sich dann das 400er 2.8 gekauft, weil er einfach die Lichtstärke einfach mehr braucht.
Ja, absolut nachvollziehbar.
Ja. Deswegen, ja, finde ich cool. Also, ja, ich denke, wir haben eine ganz passable Zeit hier zusammenbekommen. Finde ich super cool, super interessant, was ihr auch so erzählt habt. Und gibt es im Moment irgendein Projekt, wo ihr jetzt auch, oder ein langjähriges Projekt bis auf die Wölfe, wo ihr jetzt nochmal dran arbeiten wollt?
Ja, gibt es sicherlich. Also sicherlich ist der Seeadler noch nicht abgeschlossen. Da haben Tobi und ich ja jetzt noch nachzuholen. für Alex ist das Ding abgehakt, der darf da nicht mehr hin. nee, aber ansonsten, ja, sind es einfach so Sachen wie, ja, sicherlich der Wolf, der da sicherlich noch ganz oben mit beisteht.
Die Wildkatze.
Ja, die Wildkatze, die wohl tatsächlich geil auch in manchen Regionen jetzt hier mittlerweile vorkommt, aber natürlich einfach super, super schwer zu fotografieren ist. Das ist einfach noch so ein Thema. Und Also bei mir zumindest ist es immer noch jegliche Art von Eule, die ich da immer noch mit auf meiner Liste habe, wo ich jetzt auch was Equipment angeht, mich noch ein bisschen geupdatet habe, dass ich da nachts ein bisschen besser unterwegs sein kann. Und ja, das sind einfach so Dinge, die stehen bei mir persönlich an. Weiß nicht, habt ihr noch andere speziellere Sachen?
Nee, Hauptziel ist bei mir auf jeden Fall der Wolf. Und als Gemeinschaftsprojekt hatten wir eigentlich mal geplant, jetzt die Wildcats anzugehen. Ja, das wäre es
Da
eigentlich.
sprechen wir uns dann wahrscheinlich in den nächsten 4 Jahren wieder, wann es jetzt irgendwann mal geklappt hat. Aber das ist ja auch der Reiz letztendlich, ne? Ich meine, wenn wir jetzt Projekte angehen, die wir innerhalb von einer Woche realisieren können, dann
Ist kein
ja,
Spaß
ist
dran.
das eine schöne Fototour
Ja.
gewesen, aber kein Projekt in dem Sinne. Von daher, also wir haben immer unsere Sachen, die wir zeitnah erledigen können oder die wir einfach auch tagtäglich dann machen, aber auch immer fortlaufend dann wirklich ja, etwas langjährigere Projekte oder langwierige Projekte, die da einfach viel Zeit und Planung in Anspruch nehmen.
Ja, das klingt sehr gut. Dann würde ich sagen, zum Abschluss, wenn ihr jetzt jemanden hättet, der neu in die Fotografie kommen würde, was würdet, also in die Wildlife-Fotografie, was würdet ihr ihm auf den Weg geben, so für die erste Zeit und vielleicht auch für danach?
Ja, wahrscheinlich auch schon vieles, was wir am Anfang schon gesagt haben. Das heißt also Equipment, auch wenn man sich da auf Instagram immer wieder Inspiration holt und wo die Bilder vielleicht auch am Anfang deutlich schlechter sind als das, was man da so sieht. Erstens, was wir jetzt glaube ich auch schon ja, sehr ausführlich besprochen haben, nicht blenden lassen, was da alles fotografiert ist. Man muss immer skeptisch hinterfragen, wie ist dieses Bild entstanden. Das heißt, wenn da wirklich irgendwelche Rotwild-Bilder gemacht werden, die da im Weitwinkel und die da im besten Licht, dann kann man da in Anführungszeichen schon mal ein Fragezeichen per se hinterstellen, ob das alles so wildlife wirklich fotografiert wurde. Und dementsprechend einfach nicht zu sehr vergleichen. Also Inspiration holen ja, vergleichen eher weniger. Das, was ins eigene Portemonnaie reinpasst an Budget, sollte man dann einfach auch wirklich mit sich führen. Das heißt, ja, da jetzt sich irgendwie groß zu überschulden, das ist absolut nicht das, was wir empfehlen würden, sondern wirklich mit den Mitteln, die man sich selber zur Verfügung stellen kann, wirklich in den Wald gehen und einfach seine Erfahrungen sammeln, ne? Weil nichts geht einfach darüber, Erfahrungen zu sammeln, sei es jetzt Eigenerfahrung, was natürlich immer am besten ist. Oder sich auch einfach wirklich vor Ort mit den Leuten zu verknüpfen, das ist immer noch ganz wichtig. Sei es jetzt Fotografen, sei es Naturliebhaber, sei es die Jäger, Förster, die immer eine große Rolle spielen. Gerade wenn man sich da auch häufiger in den Wäldern aufhält, dann sollte man einfach die Leute mit ins Boot holen, dass sie wissen, was da passiert. Denn gerade auch die Jäger, die da vor Ort sind, die haben in der Regel da absolut nichts gegen, die sind eher dankbar darüber, dass dann nochmal ja, zwei weitere wachsame Augen sind, die da mit gesundem Menschenverstand durch die Natur gehen. Und wenn man halt mit solchen Leuten netzwerkt, dann ist auch eigentlich jeder dazu zu Gesprächen bereit, wo man dann wieder auch seine eigenen ja, Mehrwerte daraus ziehen kann, sei es jetzt irgendwelche Spots, die man dann da rausbekommt, sei es die Erlaubnis, dass man auch mal wirklich ein Foto hide, so ein Portables, was es denn von diversen Anbietern gibt, dahinstellen darf. Das sind einfach alles so Themen, die machen einfach dann wirklich Spaß, wenn man sich dann wirklich vernetzt mit den Leuten, weil da kann man einfach nur von profitieren, ne?
100%ig. Auf jeden Fall, da ist auch meinerseits nichts hinzuzufügen. Ich weiß nicht, ob die anderen Jungs noch dazu was sagen wollen.
Ich hätte noch eine Sache allerhöchstens hinzuzufügen, und das ist einfach, was ich einem Neuling jetzt sozusagen mit auf den Weg geben würde, ist: entspannt euch. Ich höre das jetzt ganz viel, was ich früher auch immer selber gesagt habe: oh, da hatte ich den und den Moment und da habe ich aber die Kamera so schnell nicht hochgekriegt, oder ich habe die Kamera nicht dabei gehabt, oder meine Einstellungen haben nicht gepasst, oder. Und da denke ich einfach: ja, es passiert halt, und es passiert auch nach 5 Jahren Fotografie und nach 10 Jahren wahrscheinlich auch immer noch. Und man muss einfach Geduld haben, und irgendwann kriegt man halt schöne Momente und die kriegt man dann auch einfach eingefangen. Da kann man sich ganz sicher sein.
Definitiv, hundertprozentig. Was ich da noch zu sagen würde, ich hatte eine unglaublich interessante Unterhaltung mit einem älteren Herrn, der zu mir sagte, er hat es früher genauso gemacht wie wir, immer mit der Kamera und immer Fotos und hat irgendwann seine Kamera gegen ein Fernglas ausgetauscht, um einfach diesen Moment anders wahrzunehmen und nicht nur durch die Kamera. Und das hat mir wirklich, also es hat mich wirklich beschäftigt, weil du wirklich wortwörtlich mit anderen Augen dem Ganzen gegenüberstehst. Und klar, es ist wunderschön, durch die Kamera, durch den Sucher das alles zu sehen, aber es ist auch nochmal was ganz anderes, wie du schon sagst, wenn mal die Einstellungen nicht stimmen, den Moment einfach nicht mit der Kamera betrachtet zu haben, weil das einfach nochmal viel mehr gibt. Es ist einfach nicht dasselbe, wenn du durch den Sucher guckst, wie wenn du das, den Moment so mit deinem bloßen Auge betrachtest.
Ja, definitiv. Gerade wenn man das Foto haben möchte, setzt man sich immer leicht unter Druck. Und wenn man das durch ein Fernglas nur beobachtet, dann genießt man das mehr und entspannt, glaube ich, auch wesentlich mehr.
Genau. Wie du schon sagst, wirklich, Druck ist wirklich, es klingt so beknackt, aber man macht sich ja wirklich, wirklich Druck. Und ja, es ist schwer, das auszublenden. Ich erwische mich da so oft, aber naja, sehr gute Punkte, Jungs, finde ich super. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, dann haben wir eine relativ gute Zeit zusammenbekommen, was man sich auch an einem Stück mal anhören kann.
Das hoffen wir doch. Auf der Strecke von Hannover nach Düsseldorf.
Ja, genau. Das passt schon fast. Da fehlt noch eine halbe Stunde.
Ja,
dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für eure Zeit. Es war mir eine Freude und Ehre, euch hier als Gäste zu haben und sehr, sehr schön, mal mit mehr als einem gegenüber zu reden. Und ja, ich freue mich auf weitere Bilder von euch, auf weitere Stories und werde das immer gespannt weiter mitverfolgen und hoffe, dass ihr den guten deutschen Wolf dann in naher Zukunft ablichten könnt, was auch eins meiner großen Ziele ist hier in Deutschland. Ansonsten, ja, wenn ihr die Jungs abchecken wollt, dann schaut auf Instagram unter Wildlife Roamers, alles zusammengeschrieben. Das ist richtig, oder?
Das ist richtig, ganz genau.
Und ansonsten habt ihr eine Website?
Tatsächlich aktuell im Aufbau, aber noch nicht fertig, sodass man die jetzt präsentieren könnte. Das ist alles jetzt im Gange, genauso wie das YouTube ist jetzt auch in Planung, aber auch alles noch nicht in finalen Zügen, dass man das jetzt wirklich anteasern kann. Aber deswegen war, glaube ich, dieser Podcast, wofür wir uns jetzt an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken, dass wir hier bei sein durften. War schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg. Es war jetzt unser erstes Mal. Wir haben eher so die Radiogesichter, von daher ist es vielleicht ganz gut, dass man sich über so einen Weg vielleicht mal an dieses Miteinander teilen und dann wirklich mal berichten ein bisschen rantraut. Und ist natürlich dann schon ein Aufwand oder beziehungsweise eine Überwindung, in eine Kamera reinzureden. Von daher ist das, glaube ich, jetzt perfekt gewesen für so ein kleines Vorspiel auf das, was da vielleicht noch kommt.
Total. Also ich fände es super cool und beeindruckend, weil durch euren Featuring Friday, den man vielleicht sogar mit einem Podcast verbinden könnte, mit dem Podcast-Gast dann. Also vielleicht ist das auch eine Anregung für euch, wenn es euch Spaß gemacht hat heute. Lasst euch mal durch den Kopf gehen. Wäre vielleicht auch eine schöne Möglichkeit für die anderen Leute, einfach auch mehr über die Person zu erfahren und was hinter den Bildern einfach steckt. Genau.
Ja, sehr gute Idee. Vielen Dank dafür. Das ist auf jeden Fall echt ein ganz guter Hinweis.
Ja, dafür nicht. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich mich nochmal herzlichst bedanken. Und ja, wenn ihr den Jungs irgendwas fragen wollt, könnt ihr sicherlich bezüglich in den DMs sicherlich da mal nachfragen. So wie ich es jetzt wahrgenommen habe, seid ihr da sehr offen und immer hilfreich. Und
genau. Ja. Also bei uns bekommt tatsächlich jeder eine Antwort und wir versuchen das auch immer so ausführlich, wie es geht, dann zu beantworten und den Leuten weiterzuhelfen und sind da tatsächlich über jegliche Art von Austausch und Nachrichten einfach froh, weil davon lebt das Ganze einfach nur. Und sonst wäre ja auch so eine Folge wie heute nicht zustande gekommen. Ne? Von daher,
genau.
Scheut euch da nicht.
Richtig. Am Ende ist halt, heißt es halt Social Media und nicht nur Media. Und deswegen.
Richtig.
Genau. Also Jungs, nochmal vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Und ja, wir bleiben in Kontakt. Wir hören voneinander. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
Alles klar. Dann danke auch und bis dahin.
Bis dann. Ciao.
Ciao.